Hallo ihr Lieben, seid herzlich gegrüßt. Ja, Psalm 139, von vorne bis hinten einmal durchgelesen. Das ist gut. Aber da steckt so viel Inhalt drin im Psalm 139, dass ich tatsächlich zwei Predigten draus gemacht habe. Sonst würde es einfach sehr lange werden heute. Ich würde gerne so aus Teilbereichen des Psalm 139 was herausfokussieren und mit euch bedenken. Ihr habt ja schon gemerkt, die Auswahl der Lieder, da steckte ganz viel Psalm 139 schon in den Lobpreisliedern mit drin. Und der Psalm 139, der hat sowas Durchtragendes. Der hat Gedanken, da kann man drüber nachdenken und man wird irgendwie nicht fertig. Also da kann Gott uns auch etwas offenbaren drüber. Und ich hoffe, dass ihr so mit mir da einsteigen könnt, dass ihr was mitnehmen könnt aus dieser Predigt heraus, aus diesem Gottesdienst heraus für euch, was euch durchträgt, was euch ja Gottes Nähe deutlich werden lässt in eurem Herzen, wenn ihr über Gottes Wort nachdenkt. Und da ist der Psalm 139 sehr, sehr schön für. Ich fange mal an mit den Versen 8 bis 10 und 13 bis 18. Darauf fokussiere ich heute. Da heißt es, stiege ich in den Himmel hinauf, du bist da. Wollte ich mich im Totenreich verbergen, auch da bist du. Eilte ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder verstecke ich mich im äußersten Westen, wo sie untergeht, dann würdest du auch dort mich führen und nicht mehr loslassen. Dann geht es weiter mit Vers 13. Du hast mich in meinem Innersten geschaffen, im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Wie überwältigend sind deine Gedanken für mich. O Gott, es sind so unfassbar viele. Sie sind zahlreicher als der Sand am Meer. Wollte ich sie alle zählen, ich käme nie zu Ende. Diese Predigt heißt Grenzerfahrung. Ich möchte euch von einer Situation erzählen. Da war ich so 16, 17 Jahre alt und ich hatte eine Honda MB8. Eine rote Honda MB8, ein Leichtkraftrad. Damit konnte man mit großen Kennzeichen mit 16 Jahren schon so ein auf Erwachsen machen, ne? So schon auf Autobahn fahren, ne? Ging ja schon mit großen Kennzeichen, das war toll. Und ich fuhr also manchmal so durch die Gegend mit meiner Honda MB8. Ich war im Bereich Schöningen unterwegs, erkundete so ein bisschen die Landschaft und fuhr so lang. Und auf einmal war die Straße zu Ende. Da war so eine dicke, fette, große Betonmauer und es ging nicht weiter. Man konnte erkennen, wenn das Tal so durch war, die Straße geht eigentlich noch weiter. Da stehen noch Bäume, aber da ist eine Mauer und die ist hoch und da ist ein Grenzzaun, da ist irgendwie Stacheldraht, da ist sonst was. Da geht es auf keinen Fall weiter. Von westdeutscher Seite aus kam man sehr dicht an diese Grenze ran. Und dann stand man da mit dem Hinweisschild, wenn man jetzt noch weitergehen würde, dann könnte sein, dass Schusswaffengebrauch auf einen wartet, ne, so. Und ich dachte, nö, das wollte ich mein junges Leben doch nicht beenden, da könnte ich ja gar nicht mehr predigen, ne? Das war mir dann auch zu blöd irgendwie. Also ich bin mit dieser deutsch-deutschen Grenze groß geworden. Ich weiß noch, 1986 erklärte der Staatsratsvorsitzende, Herr Honecker, ich guckte ab und zu heimlich Schwarzen Kanal, muss ich dazu sagen. Das war für mich so ein Kontraprogramm. Dachte, boah, wie gut es den Leuten doch in der DDR geht und wie schlecht es hier im Westen ist und dachte, das kann alles nicht wahr sein. Aber jedenfalls, der Staatsratsvorsitzende Honecker meinte 1986 noch, diese Grenze würde noch 100 Jahre bestehen. Sprach er dann mit dünner Stimme. Ich dachte, okay, das wird wohl so sein, da wird sich auch nichts dran ändern. Das war so meine Grenzerfahrung. Und warum sollte sich die Sowjetunion, also irgendwie Russland heute, auch zurückziehen aus der DDR? Ne? Warum sollten die weggehen? Sah ich ja auch keinen Grund. Niemand wollte einen Atomkrieg auf deutschem Boden. Also war die Grenze irgendwie ein Status quo und eine Vereinbarung ist doch besser als ein Krieg. So dachte ich. Und 5 Jahre später gab es die deutsche Wiedervereinigung. Und seit 30 Jahren kann man diese Landstraße wieder durchfahren. Zack, da ist ja wieder alles weg und die Grenze ist futsch. Ich hätte das nie für möglich gehalten. Weil das war für mich eine Grenzerfahrung, da gab es keinen drüber. Da war auf einmal alles vorbei. Und wenn ich jetzt im Psalm 139 lese, sehe ich auch Grenzerfahrungen. Ich komme in Bereiche, wo ich noch nicht war. Und jeder von uns muss eigentlich nur alt genug werden, um Grenzerfahrungen auch im Leben zu erfahren. Und das sind so Dinge, da wartet man nicht drauf, manchmal kommt es einfach so. Da heißt es im Psalm 139, steige ich in den Himmel hinauf, da bist du da, wollte ich mich im Totenreich verbergen, auch da bist du. Eile ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder verstecke ich mich im äußersten Westen, wo sie untergeht, dann würdest du mich auch führen und nicht mehr loslassen. Ich habe da so ein Bild gemacht, das ist das Coverbild von der Psalmmann 2 CD, und sie beschreibt genau diese Situation, die ich gerade vorgelesen habe. Man muss sich vorstellen, man ist am Ende der Welt. Es gibt nur noch den unendlichen Ozean. Wenn es dumm läuft, fällt man hinten runter. Man wusste noch nicht genau, ob es eine Kugel ist oder nicht. In der Bibel steht nicht drin, dass die Erde eine Scheibe ist, aber man dachte irgendwie, ne, wer weiß, was dahinter irgendwo ist. Jedenfalls, man kommt an so ein Ende, wo die Erde ist, und dann kommt das unendliche Meer und dann ist eigentlich nichts mehr los. Da kann man jetzt wochenlang rauf und runter wandern, es passiert nichts, aber es gibt zwei Möglichkeiten. Steige ich rauf in den Himmel oder geht es hinab runter in die Erde? So, das steht ja im Psalm 139 da. Und in beiden Bereichen ist Gott zu finden. Und ehrlich gesagt, da habe ich so ein paar Fragezeichen gehabt. Hä? Und da dachte ich, da denken wir mal so ein bisschen drüber nach. Wo komme ich her? Und warum bin ich geschaffen, wie ich geschaffen worden bin? Gab es mich schon, bevor ich geboren wurde? War ich vielleicht nur ein Keks in einer Dose? Ne, das sind ja so die Fragen, die Grenzbereiche. Wo komme ich her? Aber auch mitten im Leben können sich ja diese Grenzfragen aufstellen. Wenn eine Ehe zerbricht, wenn ein Arbeitgeber nach 20 Jahren einen kündigt und man weiß, Mensch, wo soll ich jetzt meine Kredite abbezahlen? Oder wenn auf einmal eine Krebsdiagnose kommt und man hat noch so viel vorgehabt im Leben und auf einmal steht alles mit Fragezeichen im Raum. Wie lange geht's denn überhaupt noch? Was sind denn all diese Pläne, die ich gehabt habe? Man ist am Ende, man ist irgendwo am Ende angekommen und davor liegt das unendliche Meer. Der entfernteste Punkt zur Zivilisation ist irgendwie erreicht. Und was ist jetzt? Was passiert jetzt? Und der Psalm 139 spricht eben von zwei Möglichkeiten. Steige ich in den Himmel hinauf, da bist du da. Wollte ich mich im Totenreich verbergen, da bist du auch. Und ich denke mal, wir steigen da mal so ein bisschen ein. Was meint der Psalm 139 damit? Sheol, hebräisch, das ist im Tanach, das ist die hebräische Übersetzung der Bibel. Tanach oder Tenach wird, ist eine mehrere Bezeichnungen, wo es um den Ort der Finsternis geht, zu dem alle Toten gehen, sowohl die Gerechten als auch die Ungerechten. Ein Ort der Stille und Dunkelheit. Der Sheol-Tod ist kein Ende der Existenz, sondern ein Abwarten auf die Auferstehung, die vom Leben abgeschnitten ist. Da dachte ich, okay, das sehe ich irgendwie anders, aber das ist so, das steht da so drin. Und im christlichen Glauben wird der Sheol ebenfalls als Aufenthaltsort der Toten gesehen. Und da gibt es zwei Bereiche. Ein Ort für die Erlösten und ein Ort für die Verlorenen. Und wie kann man sich das vorstellen? Und ihr wisst ja, dass Jesus oft in Gleichnissen gesprochen hat, komplexe Dinge in Gleichnissen formuliert hat, wo man leichter verstehen kann, um was es hier eigentlich geht. Und da gibt es den reichen Mann und der arme Lazarus. Vielleicht kennt ihr dieses Gleichnis von Jesus. Da würde ich gerne mit euch mal einsteigen. Und zwar ist das in Lukas 16 ab Vers 19. Es war einmal ein reicher Mann, der immer die teuerste Kleidung trug und Tag in Luxus lebte. Vor seinem Haustor lag ein Armer, der hieß Lazarus. Sein Körper war ganz und gar mit Geschwüren überdeckt. Er wartete darauf, dass von den Mahlzeiten des Reichen ein paar kümmerliche Reste für ihn abfielen. Er konnte sich nicht einmal gegen die Hunde wehren, die seine Wunden beleckten. Der Arme starb und die Engel trugen ihn an den Ort, wo das ewige Freudenmahl gefeiert wird. Dort erhielt er den Ehrenplatz an der Seite Abrahams. Auch der Reiche starb und wurde begraben. In der Totenwelt litt er große Qualen. Als er aufblickte, sah er in weiter Ferne Abraham und Lazarus auf dem Platz neben ihm. Da rief er laut, Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir. Schick mir doch Lazarus, er soll seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und meine Zunge ein wenig kühlen, denn das Feuer hier brennt entsetzlich. Aber Abraham sagte, mein Sohn, denk daran, dass du schon zu Lebzeiten das dir zugemessene Glück erhalten hast. Lazarus aber nur Unglück. Dafür kann er sich nun hier freuen, während du Qualen leidest. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein riesiger Graben. Selbst wenn jemand wollte, könnte er nicht zu euch kommen, genauso wie keiner von dort zu uns gelangen kann. Da bat der reiche Mann, Vater Abraham, dann schick doch Lazarus doch wenigstens in mein Elternhaus. Ich habe noch 5 Brüder, er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen schrecklichen Ort kommen. Doch Abraham sagte, deine Brüder haben das Gesetz Mose und die Weisungen der Propheten. Sie brauchen nur darauf zu hören. Der Reiche erwiderte, Vater Abraham, das genügt nicht. Aber wenn einer von den Toten zu ihnen käme, dann würde sich ihr Leben ändern. Aber Abraham sagte, wenn sie nur auf Mose und die Propheten nicht hören, dann lassen sie sich auch nicht von jemandem überzeugen, der von den Toten aufersteht. Das ist ein heftiges Gleichnis. Und da steckt viel Wahrheit drin, viel geistliche Wahrheit, die wichtig ist. Und dass diese Bibelstelle hilft uns auch zu verstehen, wie Sheol gemeint ist. Es ist eine unüberwindbare Grenze zwischen diesen beiden Bereichen, ähnlich wie die deutsch-deutsche Grenze. Da kam man nicht rüber, da ging nichts. Und Jesus Christus ist der Herr der Toten und der Lebendigen und er hat die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Wir wissen, der Psalm 139 ist etwa 1000 Jahre vor der Geburt Jesu geschrieben worden. Und mit dem Kommen Jesu gibt es einen neuen Zugang zu Gott. Und diese unüberwindbare Grenze ist nicht mehr da. So wie ich damals mit meinem Motorrad nicht weiterfahren konnte, war auch diese Grenze, die damals da war, jetzt ist sie verschwunden. Und Jesus ist der Erstgeborene von den Toten, der auferstanden ist. Er ist der Weg und die Wahrheit. Er ist derjenige, der uns zum Leben führt. Wir wissen, bei dem Sterben am Kreuz ist der Vorhang im Tempel zerrissen in 2 Teile. Das heißt, der heilige Gott öffnet sich uns Menschen. Und das, was Jesus gemacht hat am Kreuz als Lamm Gottes, wo er die Schuld auf sich geladen hat, unsere Schuld und die Schuld der Welt bezahlt hat, ein und für allemal, da ist praktisch ein neuer Zugang zu Gott möglich. Da beginnt die Zeit der Gnade für alle Völker. Und das ist etwas, was wir uns immer wieder bewusst machen wollen. Es ist die Zeit der Gnade, in der wir leben. Es ist die Zeit, wo alle Völker Zugang haben zu dem heiligen Gott. Und das geht nur durch Jesus. Jesus ist der zentrale Punkt von allem. Und ich möchte uns nochmal aus Matthäus 27 die Stelle vorlesen, wo Jesus am Kreuz stirbt. Weil da stirbt nicht nur Jesus, da passiert auch einiges, was deutlich macht, dass Jesus der Erstgeborene ist und dass da richtig was abgeht. Da steht drin, Matthäus 27, ab Vers 50 bis 54. Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in 2 Stücke, von oben bis unten. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Und die Grüfte öffneten sich und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Und sie gingen nach seiner Auferweckung aus den Grüften und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die, die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und das, was geschah, fürchteten sie sich sehr und sprachen, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Also da geht was ab, dass sogar diese römischen Legionäre, die können ja nun wirklich was ab, ne? Mit denen kann man nichts vormachen, die erstarren vor Ehrfurcht, was da gerade passiert, dass die Felsen zerrissen, dass da diese Dunkelheit auch kam und dass da praktisch einmal die Gräber sich öffneten und da die Verstorbenen in Jerusalem erschienen. Das heißt, hier ist eine Grenze, die gezogen worden ist, die ist auf einmal verschwunden. Da passiert etwas ganz Wesentliches und Wichtiges. Und der Opfertod Jesu ist eine Zeitenwende. Wir reden ja von vor Christus, ne, wenn wir in die Historie gehen, und nach Christus. Wenn wir so historisch irgendwas betrachten, ne, so vor Christus, nach Christus. Das heißt, auch wir in unserer Gesellschaft, die ja immer weniger auch an Christus glaubt, ist Christus der entscheidende Punkt, ob etwas vor ihm oder nach ihm geschehen ist. Und auch in der geistlichen Welt gibt es dort einiges, was wir beachten können. Ich gebe zu, da ist jetzt ganz viel drauf auf diesem Bild. Das tut mir auch ein bisschen leid. Ich erkläre es ganz kurz, die wesentlichen Punkte. Das ist die Zeit des Gesetzes mit den Propheten, mit Mose. Man will Gott gefallen, indem man die Gesetze hält, als jemand, der aus dem Volk Israel kommt oder den jüdischen Glauben annimmt. So kann mich Gott gefallen. Aber mit Jesus selbst bricht eine neue Zeit der Gnade an. Das heißt, wir leben jetzt in der Zeit der Gnade. Und die Gnade ist etwas, wo Jesus stellvertretend für uns alles auf sich genommen hat. Und Paulus beschreibt es immer wieder. Einst wart ihr gefangen unter dem Gesetz. Jetzt aber haben wir die Zeit der Gnade. Und wir sollen nicht zurückfallen wieder in das Gesetzliche. Paulus hat immer wieder darum gekämpft. Fallt nicht zurück in das Gesetzliche, sondern setzt auf die Gnade. Und wir sehen hier einen Zeitraum des Gesetzes, einen Zeitraum der Gnade, aber es gibt dann noch einen weiteren Zeitraum, der auf uns wartet. Der beginnt mit der Entrückung. Und wir sind von der Zeitrechnung her schon sehr dicht dran am Ende der Zeitraum der Gnade. Wir wissen, das Volk Israel ist wieder entstanden nach 1900 Jahren der Flucht. Wir wissen, alle Völker erheben sich gegen Israel. Und das, was wir in der Offenbarung lesen, dass sich alle gegen Israel stellen, das ist etwas, was wir politisch gerade, wir brauchen nur die Tagesschau anmachen, wir sehen es. Alle Völker kämpfen gegen Israel. Also die Zeit der Gnade, wir sind am äußersten Kante der Zeit der Gnade. Und es ist wichtig, dass wir das den Menschen erzählen. Es ist Gnadenzeit. Jesus ist gekommen, um uns den Zugang zu Gott zu eröffnen. Das ist ein Geschenk. Wir brauchen selbst keine Gesetzlichkeit predigen, sondern die Gnade Jesu. Und das hilft uns. Und das, was alles noch kommt, können wir in der Offenbarung lesen. Das würde jetzt den Zeitrahmen auch sprengen, darüber ausführlich einzugehen. Ich möchte euch nur sagen, es kommt noch so viel. Es wartet noch so viel an Geschehen auf uns, dass wir das gar nicht begreifen und fassen können mit unserem begrenzten Verstand, was da alles noch kommt. Manche verstehen es ein bisschen besser, manche freuen sich einfach nur auf die Gemeinschaft mit Jesus. Ich glaube, das ist alles auch in Ordnung. Aber wir stehen am Ende der Zeit der Gnade und das ist schon etwas, was mich ermutigt, offensiv über Jesus zu sprechen. Aber ich möchte wieder zurück zum Psalm 139. Wie war das, bevor ich geboren wurde? Wie wird es sein, wenn unser Körper den Verfallsdatum erreicht hat? Und über Psalm 139 erfahren wir etwas über das ungeborene Leben. Und das finde ich spannend, weil das ungeborene Leben immer weniger Respekt erfährt in unserer Gesellschaft. Und der Psalm 139 spricht da sehr genau drüber. Und zwar ab Vers 13 heißt es, du hast mich mit meinem Innersten geschaffen, im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Überlegt mal, es gibt 10 Milliarden Menschen. Und die leben gerade jetzt und jeder ist einzigartig geschaffen. Ist nicht einer vergleichbar mit dem anderen. Selbst wenn es Zwillinge sind, gibt es immer noch Unterschiede oder Drillinge oder Vierlinge, ich weiß es nicht. Jeder ist einzigartig. Und da heißt es weiter, großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich, sagt David, das erkenne ich. Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Das heißt, wenn du schwanger bist und du weißt es noch nicht, Gott weiß es schon. Gott weiß es schon. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Das mit dem Buch ist nochmal so eine zweite Predigt, Buch des Lebens, aber da will ich jetzt nicht einsteigen, das würde zu weit führen. Wie überwältigend sind deine Gedanken für mich, oh Gott, es sind so unfassbar viele. Sie sind zahlreicher als der Sand am Meer, wollte ich sie alle zählen. Ich käme nie zum Ende. Wisst ihr, viele Menschen denken, ja, wenn es einen Gott gibt, dann sitzt der oben in seinem Thron mit dem weißen Bart und der interessiert sich eh nicht für uns. Ne, wenn wir mit Menschen mal über Gott sprechen, dann manchmal kriegen wir so ein Gottesbild, so ein griechisches Götterbild, so, wo man denkt, hä? Und dann bitte kontert mit dem Psalm 139 und sagt, nein, über diesen Gott reden wir nicht. Wir reden über den Gott, der viel mehr über dich weiß als du selbst. Der so viele Gedanken über dich hat, dass selbst die ganzen Sandkörner an der Ostsee nicht ausreichen würden, um das zu differenzieren, was Gott gerade über dich denkt. Wie er dich gerade kennt, wie er dich gerade sieht. Wie er gerade mitfühlt in der Situation, die du gerade durchmachst. Er kennt dich durch und durch besser, als du dich selbst kennst. Über diesen Gott reden wir. Über dieses Gottesbild reden wir. Und der Psalm 139 offenbart dieses Gottesbild. Jesus kennt jeden von uns als Schöpfergott. Tief und tiefer, als wir uns selbst verstehen können. Und gleichzeitig hat Gott so viele gute Gedanken über uns. Wir wissen, Jesus hat gesagt, dass unsere Haare gezählt sind. Bei Männern wird das auf dem Kopf immer leichter, mit zunehmendem Alter, aber vielleicht auch bei der Körperbehaarung, ich weiß es nicht. Gott kennt uns so genau, viel genauer, als wir das eigentlich uns vorstellen können. Aber der Psalm 139 spricht davon. Aber wie wird es sein, wenn wir gestorben sind? Das ist der eine Grenzbereich. Wie wird es sein, wenn wir gestorben sind? Und ich denke, wir sollten uns Jesus anschauen. Er ist der Erste, der von den Toten auferstanden ist. Und es liegen recht genaue Beschreibungen vor in den Evangelien. Als Jesus nämlich zu den Jüngern kam, in Johannes 20, ab Vers 19, der Auferstandene erscheint seinen Jüngern. Am Abend desselben Tages hatten sich alle Jünger versammelt. Aus Angst vor den führenden Juden ließen sie die Türen fest verschließen. Plötzlich kam Jesus zu ihnen, trat in ihre Mitte und grüßte sie, Friede sei mit euch. Ihr kennt diese Bibelstelle. Das heißt, Jesus kann durch Wände gehen. Verschlossene Türen können ihn nicht aufhalten. Das ist doch schon mal was, ne? Dann natürlich war Friede notwendig. Ich glaube, Jesus hat das ein paar Mal wiederholt, weil die waren erstmal entsetzt, ne? So, bist du es denn wirklich, ne? Oder haben wir jetzt eine Halluzination, ne? Dann hat er die Wunden gezeigt. Dann konnten sie glauben. Dann muss ich die Wunden sehen. Der Thomas hat das ja nicht so geglaubt, aber hat das dann nochmal eine Extraeinheit bekommen. War aber auch kein Problem für Jesus. Dann wussten sie, es ist der Herr. Und der Auferstehungskörper wird eine große Ähnlichkeit haben mit dem Körper, den wir auch haben. Das heißt, du wirst noch als du erkennbar sein, ich auch als ich. Und dann hat Jesus mit seinen Jüngern Fisch gegessen. Und jetzt mal eine Frage, wenn Jesus ein Geist wäre, würde doch der Fisch durch und durch fallen. Und das Vergnügen wäre sehr rätselhaft. Aber er hat Fisch gegessen und das war alles wie immer. Also der Auferstehungskörper, da essen und trinken wir auch noch. Das finde ich also auch nicht ganz verkehrt. Und als Jesus mit den Emmaus-Jüngern hochstieg ins judäische Hochland, da ist er mit den mehreren Stunden unterwegs gewesen. Das heißt, auch körperlich war Jesus da fit. Und nebenbei hat er noch an die 70 Bibelstellen ausgelegt für die Emmaus-Jünger, warum der Messias leiden musste. Das heißt, er konnte sowohl einen schönen Aufstieg machen mit den beiden, als ihn noch theologisch auseinanderlegen, warum der Messias leiden musste. Weil die haben das nicht verstanden. Und das war ja auch nicht so einfach. Und Jesus hat das Stück für Stück mit denen besprochen. Und als sie dann oben angekommen waren im Dorf, haben sie Abendmahl praktisch gefeiert. Und beim Verteilen des Brotes ist Jesus verschwunden. Da wussten die aber, das war Jesus. Das war der, der gekreuzigt worden ist. Und sind wieder runter und haben das den Leuten gesagt. Also es war eine unruhige Nacht für die. Aber es war, boah, unglaublich. Ja, wie wird das sein? Ich denke, der Leib ist wichtig. Der Leib wird uns erhalten bleiben. Und ich habe ja was mit einem Bild nochmal. Und zwar geht es dann den Auferstehungsleib. Und der Leib ist auf Unendlichkeit ausgelegt. Unser jetziger Leib hat nun mal ein Verfallsdatum. Und werden wir dann, wenn wir 90 werden, auch mit einem 90-jährigen Leib im Himmel sein? Und weiterhin mit Rollator laufen? Und andere, die das Glück hatten, mit 30 zu sterben, ne, die können dann immer... Nein, das wird es nicht sein. Also einige Theologen sagen, wir werden alle so um das Alter um 30 rum haben. Und wir werden alle fit und fidel sein. Und wer heute nicht mehr richtig laufen kann, wer sich rumplagt mit körperlichen Leiden, kann sicher sein, im Auferstehungsleib wird das nicht mehr sein. Du wirst voller Kraft sein, du wirst deine ganze Jugend zurückhaben und noch viel mehr Kraft, als du jemals gehabt hast. Und du wirst einen Durchblick haben in der Nähe Gottes, der uns hier längst verborgen blieb. Und es wird was ganz anderes sein. Und wir werden nicht mehr sterben. Wir werden nicht mehr alt werden. Dieser Fluch des Zerfalls wird nicht mehr auf uns liegen. Und das ist doch eine wunderschöne Aussicht. Und es gibt da, ich liebe Bäume. Und in der Offenbarung 22 steht etwas über den Baum des Lebens, der bei Krankheit Heilung bringt. Und ich habe ja mal so ein paar Bäume, so ein bisschen mal mit aufgestellt. Da heißt es in Offenbarung 22, Vers 2, auf beiden Seiten des Flusses ist je ein Baum des Lebens, der 12 verschiedene Früchte trägt und jeden Monat eine neue Frucht hervorbringt. Und die Blätter dienen zur Heilung der Völker. Das heißt, dieser Auferstehungsleib wird nicht mehr alt, er wird nicht mehr krank. Und Gott sorgt sich dafür, dass es eine unendliche Perspektive mit ihm gibt. Und das finde ich so wunderschön. Es gibt noch eine weitere Bibelstelle, Offenbarung 2, Vers 7. Alle, die durchhalten und den Sieg erringen, gebe ich vom Baum des Lebens zu essen, der im Garten Gottes steht. Das heißt, es gibt also auch kulinarische Genüsse. Medizin muss nicht schlecht schmecken. Und der Auferstehungsleib wird uns alle vereinigen auf einer Altersstufe. Und wir werden bei Gott nicht mehr unter dem Fluch des Verfalls stehen. Das finde ich so schön. Das macht mir richtig Spaß. Ich möchte noch zum Abschluss etwas sagen von Samuel Raphael Hirsch, der das so zusammengefasst hat, einen Gedanken, der so ein bisschen philosophisch ist. Deswegen werde ich es zweimal vorlesen. Er sagt, in Vergangenheit und Zukunft hast du mich eingegrenzt. Zwischen gestern und morgen ist das heute. Der Augenblick der Ewigkeit in Gottes Nähe. Ich wiederhole nochmal. In Vergangenheit und Zukunft hast du mich eingegrenzt. Zwischen gestern und morgen ist das heute. Der Augenblick der Ewigkeit in Gottes Nähe. Amen.